Ich glaube, mein Handy irgendwann um 12:30 morgens ist explodiert mit Nachrichten aus Myanmar, aber auch von Nachrichtenagenturen einfach über die Situation. Ich habe mich dann schnell mit Kollegen ausgetauscht, aber zu der Zeit wussten wir einfach nicht so viel. Wir wussten nicht, was das eigentlich bedeutet. Es war nur in den Stunden danach, dass es klar war, dass es ein Militärputsch gegen die komplette Regierung war.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Fraser, der seit 2 Jahren für die Welthungerhilfe in Myanmar lebt und arbeitet. Als Fraser vor gut 2 Jahren ausgereist ist, hatte er nicht damit gerechnet, dass kurze Zeit später eine Corona-Pandemie und noch ein Jahr später ein Militärputsch in Myanmar seine Arbeit komplett verändern würde. Wir schauen heute gemeinsam in ein Land, was vor einiger Zeit kurz im Fokus der Medien stand, seitdem aber wieder fast in Vergessenheit geraten ist. Ich bin gespannt zu hören, wie die Situation aktuell in Myanmar ist. Ja, und damit freue ich mich sehr, dass ich heute wieder mal einen Gast moderieren darf hier im Podcast, und zwar meinen Kollegen Fraser. Hi Fraser.
Hi Lena, danke für die Einladung.
Ja, schön, dich mal wieder zu sprechen. Ich frage mich, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? 2,5 Jahre oder so?
Ja, ich glaube Ende 2019 tatsächlich. Ja, schon eine Weile her.
Ja, ich erwische dich ja jetzt in Myanmar. Wo genau bist du? In Yangon gerade, oder?
Genau, ich bin in Yangon, die größte Stadt, wo auch unser Landesbüro ist. Genau, und ich bin heute tatsächlich im Büro wieder.
Seit wie langer Zeit lebst und arbeitest du in Myanmar?
Seit Januar 2020, also ein bisschen mehr als 2 Jahre jetzt.
Okay, ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass wir uns kurz vor deiner Ausreise noch so um Weihnachten rum oder so vielleicht bei einer Weihnachtsfeier das letzte Mal gesehen haben.
Ich glaube tatsächlich, ja.
Bei dir, Fraser, war es ja so, dass du schon eine Zeit lang für die Welthungerhilfe gearbeitet hast, bevor du dann entschieden hast, ins Ausland zu gehen, nämlich nach Myanmar. Und wir werden heute im Podcast, glaube ich, sehr ausführlich auch darüber sprechen, wie deine Arbeit vor Ort aussieht und was natürlich auch gerade die aktuelle Situation in Myanmar ist. Vielleicht kannst du aber noch mal so kurz dich zurück in die Situation versetzen. Du hattest ja einen anderen Job erst bei der Welthungerhilfe. Was hat dich dann bewegt, ins Ausland zu gehen?
Ja, ich habe, glaube ich, 2016 bei der Welthungerhilfe angefangen, direkt nach meinem Studium in Berlin. Und da habe ich in der Politikabteilung gearbeitet, für 3 Jahre, glaube ich, und war unter anderem für den Welthungerindex zuständig, eine Flagship-Publikation der Welthungerhilfe, was jedes Jahr erscheint. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und fand es extrem interessant. Aber ich wollte auch langsam mehr mit den Projekten und Programmarbeit der Welthungerhilfe zu tun haben, da ich viel darüber berichtet habe oder vielleicht aus der Ferne, aus Deutschland aus, damit zu tun hatte, aber nicht direkt vor Ort. Und deswegen wollte ich das tun. Und im Januar 2020 bin ich nach Myanmar gegangen, erst als Partner-Advisor für das Myanmar-Kambodscha-Programm und seit letztes Jahr Programmkoordinator für Myanmar und Kambodscha.
Okay, da sind jetzt schon viele sehr Welthungerhilfe-lastige Wörter gefallen, würde ich sagen. Ich gehe mal einmal ganz kurz auf den Welthungerindex ein. Das heißt, du hast ja einmal im Jahr den Welthungerindex ja mit rausgebracht, sozusagen redaktionell bearbeitet, wo wir die Öffentlichkeit darüber informieren, wie die Hungerzahlen in der Welt gerade sind. Ich finde es gerade spannend, dass du sagst, irgendwann wolltest du halt einfach näher an den Projekten und an der Programmarbeit dran sein und dann gab es die Möglichkeit, nach Myanmar zu gehen. Kannst du beschreiben, wie so die ersten Tage aussahen, als du dann in Myanmar angekommen bist? Wie hat sich das so für dich angefühlt, da jetzt in einem echt super weit entfernten Land zu arbeiten, aber letztendlich die Arbeit der Welthungerhilfe nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen?
Ich fand es extrem spannend, beim Programm in Myanmar anzufangen. Ich meine, wir haben einen sehr guten Team hier in Yangon, circa 14, 15 Menschen, Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe mich wirklich gefreut, hier anzufangen. Konnte auch ein, zwei Projekte besuchen im Februar, März, vor dann leider das Lockdown angefangen hat, auch hier in Myanmar ein bisschen früher als in Europa. Aber auf jeden Fall die erste zwei, drei Monate hier waren sehr spannend.
Du hast ja gerade schon gesagt, dann kam der Lockdown und ich denke, man kann sagen, über die zwei Jahre, die du jetzt dort vor Ort bist, geht es dir Land ja ein Stück weit auch so von einer Krise in die nächste. Und da würde ich jetzt schon gerne irgendwie drauf schauen, denn wir berichten hier im Podcast ja auch immer wieder über Länder, die gerade nicht so im Fokus der medialen Aufmerksamkeit stehen. Myanmar war vor einem Jahr, vor gut einem Jahr, auf einmal sehr, sehr stark im Fokus, denn die Regierung von Suu Kyi wurde ja quasi Opfer eines Militärputsches oder es gab einen Militärputsch gegen die Regierung von Suu Kyi vor gut einem Jahr. Was war in dem Moment deine Situation? War das für dich überraschend und wie hast du davon überhaupt erfahren?
Ja, es war teilweise überraschend. Es gab in die Wochen und Tage davor Gerüchte, komische Aussagen von dem Militär und viel Spekulation darüber. Aber eigentlich haben ein paar Tage vorher haben die ein Statement veröffentlicht und gesagt, dass sie die Verfassung und Myanmar Recht so respektieren werden. Und wir dachten, dass es eigentlich dann, dass es nicht passieren würde, aber ist dann am 1. Februar passiert, früh morgens Myanmar Zeit. Ich war tatsächlich zu der Zeit in Berlin, in Deutschland noch. Und erinnere mich, es war so nach Mitternacht, glaube ich, in Berlin, als ich die Nachricht bekommen habe, dass Aung San Suu Kyi und der Präsident Win Myint festgenommen worden sind.
Wer konkret hat dir diese Nachricht gebracht? Waren das Kontakte oder war das über Nachrichten?
Ich glaube gleichzeitig. Ich glaube, mein Handy irgendwann um 12:30 morgens ist explodiert mit Nachrichten aus Myanmar, aber auch von Nachrichtenagenturen einfach über die Situation. Ich habe mich dann schnell mit Kollegen ausgetauscht, aber zu der Zeit wussten wir einfach nicht so viel. Wir wissen nicht, was das eigentlich bedeutet. Es war nur in den Stunden danach, dass es klar war, dass es ein Militärputsch gegen die komplette Regierung war. Wir haben versucht, dann mehr Informationen zu bekommen. Es gab auch vor Ort regelmäßig Kommunikation, Blackouts oder Shutdowns, wo dann man nicht mit den Kollegen vor Ort kommunizieren konnte. Aber ich glaube, bis am nächsten Tag, Montagmorgen, hatten wir schon mehr Informationen. Es war klar, was passiert ist.
Und du hast gesagt, du warst in dem Moment jetzt gerade in Berlin. Was hat das denn dann für dich bedeutet? Also konntest du wieder zurückreisen? Wie ging es für dich weiter?
Ja, ich war genau in der Vorbereitung, zurückzureisen. Ich hatte alle Papier bekommen und sollte eigentlich am 5. Januar fliegen. Das war auch eine ziemliche Herausforderung. Also mit den Corona-Regeln war es ziemlich schwierig, ins Land zu kommen. Die haben alle kommerzielle Flüge eingestellt im März 2020 und die sind immer noch. Es gibt keine kommerzielle Flüge nach Myanmar. Man muss mit Sonderflüge über die UN, Vereinte Nationen reinkommen und auch Sondergenehmigung bekommen, um wieder ins Land zu reisen. Und ich hatte so ein paar Tage die Genehmigung bekommen und dann konnte ich endlich alles buchen. Und ich war gerade dabei, mich darauf vorzubereiten.
Nur hattest du dann nicht in dem Moment alles nochmal in Frage gestellt? Ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht auch Angst hattest, zurückzureisen oder inwieweit es überhaupt sinnvoll war, in dem Moment wieder zurückzugehen?
Ja, wir haben die Situation genau beobachtet in die Tagen danach. Ich habe auch so ja sehr eng ausgetauscht mit unserem Personal hier vor Ort, aber auch in Deutschland, Sicherheitsberater und so weiter. Aber wir haben am Ende entschieden, dass es in Ordnung ist, dass ich zurückreise. Und das habe ich dann am 5. Februar gemacht und am 6. Februar dort in Myanmar angekommen. Ja.
Wie haben sich dann so die nächsten Wochen gestaltet? Und ich würde auch, mich würde interessieren, was haben dir vielleicht auch lokale Kollegen, Kolleginnen oder Menschen, mit denen du in Kontakt stehst, in der Zeit berichtet? Denn man muss ja wissen, dass Myanmar war einfach schon sehr lange, oder die Menschen in Myanmar kennen das Leben in einer Militärdiktatur. Das haben sie lange gehabt. Und ja, ich würde sagen, jetzt zumindest einige Jahre lang so ein Stück weit die Freiheit der Demokratie gefühlt oder angefangen zu fühlen. Wenn da jetzt ein Militärputsch gewesen ist, wie hat sich das dann bei den Menschen für die in den nächsten Wochen geäußert?
Ja, ich bin am 6. Februar zurückgereist, angekommen in Myanmar und musste erstmal 14 Tage im Hotelquarantäne verbringen.
Oh Gott.
Und man hat dann nur von außen so Proteste auf die Straße gehört, Fenster aufgemacht, um ein bisschen was mitzubekommen und auch dann im engen Kontakt wieder mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es gab mehrere Phasen nach 1. Februar. Also erstmal, denke ich, es war ein paar Tage Schock, wo nicht wirklich viel passiert ist und alle haben so abgewartet und geschaut, was passiert. Aber ganz schnell kam es zu große Massenproteste, große friedliche Proteste auf der Straße, wo wirklich zum Beispiel in Yangon 10.000 Menschen demonstriert haben. Und man hat einfach langsam, oder man musste einfach zusehen, wie langsam diese friedliche Proteste gewaltsam unterdrückt werden und neue Restriktionen angeführt werden. Beispiele, mobiles Internet wurde ausgeschaltet, WLAN wurde abends immer um 12 oder 1 ausgeschaltet bis morgens früh. Viele Nachrichten, Agenturen oder Webseite wurden geblockt, sowie soziale Medien. Ausgangssperre würde behängt und so weiter. Und da waren ganz schnell ziemlich viele Restriktionen. Aber Menschen haben auch gegen diese Restriktionen weiter demonstriert. Es gab so weiterhin friedliche Proteste. Abends haben Leute um 8, wenn die Ausgangssperre angefangen hat, haben Leute mit Töpfern und Fahnen draußen von den Fenstern getrommelt. Und man könnte wirklich durch die ganze Stadt das hören. Aber auch dann gab es eine große Bewegung von sogenannte Civil Disobedience Movement, eine Bewegung der zivilen Ungehorsamkeit, wo viele Beamte oder Menschen, die für die Stadt gearbeitet haben, haben gestrikt. Ich glaube, es war teilweise 3/4 der Staff in manchen Ministerien haben gestrikt, auch im Banking-Sektor, auch im Gesundheitssektor, in Krankenhäusern. Und das hatte natürlich eine enorme Auswirkung in den Tagen und Wochen danach. Ich glaube, für die Menschen, manche, ja, es stimmt, es gab jahrelang Militärdiktatur in Myanmar, aber für viele, also vor allem für junge Menschen, die letzten 10 Jahre Demokratie hat deren Leben geprägt und die können sich nicht mehr erinnern über diese Zeit, vor allem bei jungen Leuten. Und da hat man gesehen, dass diese Widerstandsbewegung war sehr stark von jungen Menschen geprägt und gepusht. Ja.
Das heißt, du beschreibst ja so auf der einen Seite friedlichen Protest, friedlichen Widerstand, die Menschen wehren sich, vielleicht kann man das so sagen, aber eben auf weitgehend friedliche Art. Gleichzeitig hast du auch von gewaltsamer Unterdrückung gesprochen. Wie ist das Leben jetzt gerade ganz aktuell? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt gerade auf die Straße gehst? Was sieht man, was hört man oder ist es sehr ruhig?
Ich glaube, heutzutage oder jetzt ist es ganz anders, als es vor einem Jahr war. Nur vor einem Jahr war es tatsächlich große Proteste, aber auch dann Konflikte auf der Straße. Aber jetzt könnte man fast würde man in Yangon vielleicht sagen, dass was normal aussieht, in vielen Teilen der Stadt. Es gibt Geschäfte, sind wieder offen, Menschen sind wieder auf die Straße. Von außen würde man denken, dass vielleicht das Leben wieder fast normal ist. Aber das hängt sehr davon ab, wo man im Land ist, Yangon, und wo man in der Stadt ist. Ich denke, ich war letzte Woche in Mandalay, die zweitgrößte Stadt in Myanmar, wo wir außerhalb von Mandalay Projekte haben. Und dort gibt es eine extrem hohe Militärpräsenz immer noch. Und da kann man immer noch, ist es klar, diese Einfluss von Militär auf den täglichen Leben der Menschen. Ich denke, wenn man ein bisschen tiefer schaut in Yangon, natürlich, okay, von außen sieht es eventuell normal aus, aber wenn man wirklich mit Menschen spricht, man bekommt ganz schnell einen Eindruck, wie es tatsächlich ist. Ne? Die Menschen gerade, hat fast keinen Zugang zu Banken oder Bankdienstleistungen, keine Geldautomaten funktionieren in der Stadt. Wir sehen, dass Lebensmittelpreise schnell ansteigen, aber auch andere Preise, zum Beispiel für Spritkosten, sind so dreifach so hoch wie vor einem Jahr. Und dass wir immer wieder zunehmende Stromausfälle haben, wo Menschen wirklich so 8 Stunden am Tag keinen Strom haben. Und ich denke, sobald man wirklich dann mit Menschen spricht, bekommt man einen Eindruck, wie es tatsächlich ist.
Was würdest du sagen, ist die größte Sorge der Menschen?
Ich finde, dass es das natürlich hängt von deren persönlicher Situation ab. Ich denke, für manche geht es einfach um deren Lebensunterhalt, deren Livelihood, dass die weiter arbeiten können, dass sie einen Job haben, dass sie weiterhin Geld verdienen und Lebensmittel leisten können und andere Basics, die man braucht. Ich finde, vielleicht andere haben schon Angst um Familienmitglieder oder Kinder, die vielleicht stärker in diese Widerstandsbewegung sind. Da haben die Angst, was mit denen passiert.
Jetzt nochmal so für dich persönlich. Ich meine, du bist nach Myanmar gegangen, wissend, dass es ein in Teilen armes Land ist, ein Land, was auch von Hunger geprägt ist, zumindest in vielen ländlichen Regionen. Und hast dann in den 2 Jahren, die du da jetzt arbeitest, 2 völlig unvorhersehbare Krisen, denke ich mir jedenfalls, auch miterlebt. Das erste, die Corona-Krise, die ja uns weltweit, oder die Corona-Pandemie, die uns weltweit beschäftigt hat, und dann ein Militärputsch. Denkst du manchmal, so habe ich mir das Arbeiten hier nicht vorgestellt, oder wünschst du dir manchmal ein bisschen normaleres Arbeiten, normalere Situationen? Wie ist das für dich persönlich?
Ja, ich meine, die Ereignisse, die letzten 2 Jahren, glaube ich, konnte niemand hervorsehen. Ne? Und es kam mit vielen Herausforderungen, aber ich denke, wir haben bei der Arbeit diese Herausforderungen. Wir sind diese Herausforderungen angegangen konnten damit umgehen. Ich denke, es ist auch Teil des Jobs, dass man mit solche oder dass man mit Krisen umgehen kann und dass man auch Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeitet und unterstützt in diese Zeiten. Und ich denke, das ist so der Grund, warum ich nach Myanmar gegangen bin, ist die Arbeit der Welthungerhilfe vor Ort zu unterstützen. Und ich denke, das konnte man trotz dieser Krisen weiterhin tun in die letzten 2 Jahren.
Was macht die Welthungerhilfe konkret in Myanmar? Welche Projekte sind sozusagen die auch schon vor den 2 benannten großen Krisen in Myanmar waren? Und was hat sich aber vielleicht auch geändert über die letzten 2 Jahre? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
Ja, die Ereignisse, die letzten 2 Jahre, hatten enorme Wirkungen auf unsere Arbeit. Ich meine, direkt nach dem Putsch mussten wir mit Projekten, die zum Beispiel direkt mit dem Staat oder Regierung gearbeitet haben, vielleicht Landwirtschaftsministerium oder lokale Büros von dem Landwirtschaftsministerium, müssen wir suspendieren und auch andere Projekte, die zum Beispiel mit lokalen Gesundheitswesen zusammengearbeitet haben, haben dann nicht mehr funktioniert, weil viele Menschen in diese Kliniken oder Büros haben gestrikt und sind nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und da müssen wir viele Projekte dann neu orientieren. Nach der politischen Krise, aber auch während der Covid-Krise mussten wir das auch tun. Ich denke,
habe ich das richtig verstanden, Fraser, dass die Projekte, dass man normalerweise eben auch mit Local Governance, also mit, sag ich mal, Behörden, regierungsnahen Institutionen und so weiter zusammenarbeitet und dass das in dem Moment, wo die Regierung gekippt war, einfach gar nicht mehr möglich war?
Genau, es wäre nicht möglich, einfach weil Menschen waren nicht mehr, die staatlichen Strukturen haben nicht mehr funktioniert. Aber auch, das würde einfach von der Gesellschaft oder Projektteilnehmern nicht akzeptiert teilweise, dass man weiter mit diesen Strukturen arbeitet. Und deswegen, oder auch von Donor oder Geber, die Projekte finanziert, war das auch nicht möglich. Und deswegen müssen wir schon viele Projekte neu orientieren. Aber wir könnten dann direkt auf die aktuelle Bedürfnisse und Situationen reagieren. Und zum Beispiel, wir haben auch vorher, es gab in mir mal auch vorher Konflikte und Vertreibungen, und wir könnten weiterhin unsere humanitäre Hilfe vor Ort, vor allem in Camps im Norden des Landes, weiter implementieren. Wir könnten aber andere Projekte anpassen, zum Beispiel Cash for Work Maßnahmen. Das sind, wo Menschen werden bezahlt für Arbeit, zum Beispiel Infrastruktur in deren Dörfer oder Gemeinden zu reparieren. Und das haben wir unterstützt, da Livelihoods oder so, Tagelöhne und Tagarbeit war nicht mehr möglich, oder man könnte nicht reisen wegen der Sicherheitssituation, um zu arbeiten. Und dann haben wir Menschen vor Ort unterstützt. Aber wir haben auch versucht, weiterhin unsere bestehenden Projekte zu implementieren, weil die waren auch in der Situation relevant. Zum Beispiel landwirtschaftliche Trainings oder Unterstützung für die Produktion von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln war immer wichtiger. Aber auch Wasserversorgung oder Aufklärungskampagnen, vor allem zu Covid. Wir haben das während der Covid-Pandemie gemacht, aber auch nach der politischen Krise haben wir gesehen, dass viele staatliche Gesundheitswesen nicht mehr funktioniert haben. Und es war immer wichtiger, diese Covid-Aufklärung und andere Maßnahmen weiter zu implementieren.
Wie ist es für dich, als ausländischer Mitarbeiter in einem Land zu arbeiten, wo die Bevölkerung zum Beispiel Widerstand gegen die Militärregierung leistet? Fühlst du dich da immer eher so als Beobachter? Hast du dann manchmal auch Unsicherheit oder Angst? Oder, also ich kann mir vorstellen, dass es einen doch auch irgendwie hindert, wirklich daran anzukommen in einem Land, wenn die Situation so prekär ist. Wie ist das für dich?
Ich denke, ich würde nicht sagen, dass man Angst hat, da internationale Personen und Ausländer werden nicht direkt bedroht im Land. Man muss natürlich alle Sicherheitsregeln folgen und schauen, dass wir so ein ausgeweitetes Sicherheitssystem haben. Das ist wichtig. Aber ich würde es eher beschreiben, man hat natürlich Sorgen um Kolleginnen oder Kollegen.
Ja, was mich natürlich jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Situation mit der Ukraine interessieren würde, ist, wenn du so, also du bist gerade sehr weit weg, ist der Ukraine-Krieg eigentlich spürbar für dich? Und damit meine ich zunächst erstmal persönlich, privat, wie informierst du dich? Bekommst du da in Myanmar etwas mit?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bekomme natürlich über normale Nachrichten, ich verfolge das, und auch über Freunde und Familie, die das wahrnehmen, und das natürlich verfolge ich das. Ich denke auch, wir haben aber auch hier in Myanmar andere Krisen, die ich auch eng verfolge. Die Konflikte und Sicherheitslage folgen wir jeden Tag, bekommen jeden Tag Updates dazu. Und auch die Situation hier ist immer noch in Teilen des Landes extrem angespannt und volatil. Und es gibt immer wieder neue Auswirkungen oder Ereignisse, worauf man schnell reagieren muss. Und ich glaube, mein Fokus bleibt in Myanmar, auch wenn ich natürlich die Situation in anderen Teilen des der Welt mitbekomme und befolge. Ich denke, die Auswirkungen von dem Krieg fangen wir an, hier zu spüren oder werden in der Zukunft spüren. Nach dem Coup hier vor Ort führte es zu einer extrem wirtschaftlichen Krise, die jetzt anfängt und immer schlechter wird. Und wir haben gesehen, wie Lebensmittelpreise schon letztes Jahr angestiegen sind. Auch landwirtschaftliche Inputs, Sachen wie Düngemittel, Saatgut, die Preise dafür ansteigen. Als ich letzte Woche außerhalb von Nantes war und mit Bäuerinnen und Bauern gesprochen haben, viele haben gesagt, dass die Regenzeit, was in 2 Monaten anfängt, dass die Sorgen haben oder Angst haben, dass die nicht mehr deren landwirtschaftliche Produktion weiter fortsetzen können. Einfach weil Saatgut wird teurer oder Düngemittel, alles wird teurer, aber der Preis, die dafür bekommen, ist nicht besonders höher. Und ich denke, diese Wirtschaftskrise in Myanmar wird weiter verschärft durch die Ukraine-Krieg.
Wir haben es also leider wie in vielen Ländern, in denen wir als Welthungerhilfe tätig sind, ja hier mit, ja, sag ich, einer sehr komplexen, sehr multiplen Krisensituation zu tun, auf die man auch aufmerksam machen muss, wenn wir einfach mal so die verschiedenen Dinge zusammenzählen. Corona-Krise hat es verschärft, ein Militärcoup ist passiert, das Land ist geschwächt, die Wirtschaftskrise sehr ausgeprägt, und dass jetzt auch der Ukraine-Krieg globale Auswirkungen macht, verschärft das Ganze noch mal mehr. Was würdest du denn sagen, wie ist die Stimmung der Menschen aktuell im Kontext dieser ganzen Krisen? Sehen sie irgendwo Zuversicht? Haben sie Hoffnung? Was wünschen sich die Menschen?
Ich finde, es ist auch unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Ich denke, manche Menschen sind stärker davon betroffen als vielleicht andere. Ich denke, manche haben immer noch Hoffnung für die Zukunft, dass die einen Weg finden, das für den und deren Familie passt. Aber ich sehe immer wieder oder höre immer wieder von Menschen, dass die Sorgen, die haben über die Zukunft, na, vor allem über Arbeitsmöglichkeiten, zum Beispiel Bildungsmöglichkeiten für deren Kinder. Ich denke, das ist schon, ja, es gibt große Sorgen in den Menschen, wie es dann in der Zukunft weitergeht.
Was macht für dich Myanmar so besonders? Was zeichnet das Land für dich aus? Hast du da bestimmte Dinge in der Kultur, die dich besonders faszinieren?
Ja, ich finde, Myanmar als Land immer noch und trotz die aktuelle Situation und Bedingungen immer noch sehr beeindruckend. Ich meine, das Land hat eine sehr hohe Diversität innerhalb des Landes. Es gibt über 100 Ethnizitäten und unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Essen. Und wenn man in andere Teile des Landes reist, begegnet man immer so neue Kulturen und neue Lebensstile. Ich bin immer noch beeindruckt, wie meine Kolleginnen und Kollegen mit der Krise letztes Jahr, mit den letzten 2 Krisen, also Covid-Pandemie, und mit dem Coup umgegangen sind und wie die trotz die enorm schwierigen Bedingungen und dass die stärker davon betroffen worden sind, dass die immerhin weiter arbeiten konnten und weiter gut zusammenarbeiten konnte, fand ich sehr beeindruckend. Und ich glaube, das wird bei mir so ein nachhaltiger Eindruck lassen. Ich glaube, das werde ich nicht vergessen, wie diese Menschen und meine Kollegen damit umgegangen sind und weiter arbeiten konnten.
Ich glaube, eine Frage werden sich vielleicht einige Hörer und Hörerinnen noch stellen, die ich jetzt einfach auf jeden Fall zum Ende noch platzieren muss. Fraser, wo kommst du ursprünglich her?
Ich komme ursprünglich aus Schottland. Aus Nordschottland, eine sehr kleine Stadt, nördlich von Aberdeen. Aber ich habe auch in Deutschland 6 Jahre gelebt, gearbeitet und studiert.
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht auch nicht zu überhören, dass du schon lange Deutsch sprichst, aber so ein kleines bisschen Akzent, glaube ich, den hört man dir auf jeden Fall an. Das freut mich immer sehr.
Ja, das will ich noch behalten.
Ja, wie sieht es aus mit lokaler Sprache in Myanmar? Hast du da was gelernt?
Ich kann die Basics. Ich kann so mich vorstellen, allgemeine Frage stellen und vielleicht mit Kollegen, die nicht Englisch sprechen, dann kann ich schon mich irgendwie verständigen, aber fließend ist es auf jeden Fall nicht.
Naja gut, ich glaube, das wäre auch sehr ambitioniert, alleine die Schrift, wenn ich das mal so gesehen habe, wow. Ja, vielen, vielen Dank für spannende Einblicke in eine ganz andere Welt, nämlich nach Myanmar. Ich finde, dass das, was du erzählt hast, nochmal sehr deutlich gemacht hat, wir dürfen andere Krisen oder die Menschen, die vielleicht nicht mehr so im medialen Fokus stehen, nicht vergessen. Und es ist auch nochmal wieder deutlich geworden, wie viele Dinge zusammenhängen global und dass zum Beispiel auch jetzt die Auswirkungen der Ukraine-Krise bei euch schon spürbar sind. Und ja, wir natürlich alle hoffen, dass wir zeitnah wieder andere Zeiten haben. Und damit danke ich dir sehr fürs Gespräch, Fraser. Ich habe mich sehr gefreut, mich mal wieder mit dir zu unterhalten.
Danke, Lena.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.